Dish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, hier ist Warschau, hier spricht der Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag. In der polnischen Politik geht es derzeit hoch her. In der oppositionellen PiS-Partei verschärft sich der Machtkampf. Droht der Partei von Jarosław Kaczyński eine Spaltung? Mehr dazu gleich in unserem Nachrichtenteil. Außerdem berichten wir über einen spektakulären Fund in der Wolfsschanze. Archäologen haben, wie sie mitteilen, das Rätsel um menschliche Überreste unter dem ehemaligen Wohnhaus von Hermann Göring gelöst. Wem die sterblichen Überreste gehörten, erfahren Sie ebenfalls in den Nachrichten. Im zweiten Teil der Sendung hören Sie ein Gespräch mit Magdalena Parys. Die polnische Schriftstellerin lebt seit ihrer Jugend in Berlin und erzählt in ihren Romanen Geschichten über Deutschland mit dem Blick einer Beobachterin von innen und außen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde mit dem polnischen Rundfunk. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Joachim Dziecierski.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. Machtkampf in der PiS geht weiter. US-Militärstützpunkt in Polen rückt näher. Und Archäologen lösen das Rätsel um menschliche Überreste im Wohnhaus von Hermann Göring. Im Machtkampf innerhalb der Oppositionspartei PiS hat Ex-Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erneut einen Rücktritt als stellvertretender Parteivorsitzender angeboten. Eine von der Parteiführung verlangte Loyalitätserklärung werde er jedoch nicht unterschreiben. Nach seinen Angaben legte er Parteichef Jarosław Kaczyński bei einem Treffen am Donnerstagabend einen Kompromissvorschlag mit 21 Punkten vor. Dieser sehe unter anderem vor, dass er auf das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden verzichte und sich als einfaches Parteimitglied auf die Gewinnung neuer Wähler konzentriere. Zugleich habe er zugesichert, keine konkurrierenden Parteistrukturen aufzubauen. Hinter der Eskalation steht ein Ultimatum der PiS-Führung. Abgeordnete mussten bis Donnerstagabend erklären, keiner politischen Vereinigung außerhalb der Partei anzugehören. Betroffen sind vor allem Mitglieder der von Morawiecki gegründeten Vereinigung Rozwój Plus. Bei Nichtbefolgung droht der Ausschluss aus der Partei. Polen und die USA haben Arbeitsgruppen eingerichtet, die die Errichtung eines dauerhaften US-Militärstützpunkts in Polen vorbereiten sollen. Das bestätigte die Vizeverteidigungsministerin. Wie die Ministerin am Donnerstag in Washington betonte, sei auf amerikanischer Seite bereits ein entsprechendes Team eingerichtet worden. Damit sei ein konkreter Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Stationierung amerikanischer Truppen in Polen erfolgt, erklärte die Ministerin. Archäologen haben das Rätsel um menschliche Überreste unter dem ehemaligen Wohnhaus von Hermann Göring in der Wolfschanze gelöst. Das Gebäude sei auf einem älteren Friedhof errichtet worden, teilte ein Forscherteam am Freitag mit. Die Wissenschaftler untersuchen das Gebäude seit 3 Wochen. Bereits vor 2 Jahren waren unter dem Fußboden des Gebäudes die Skelette von 6 Menschen entdeckt worden. Damals blieb ungeklärt, wer die Toten waren und weshalb sie dort bestattet wurden. Das Alter des Friedhofs ist bislang unklar. Die Forscher vermuten, dass auf eine Umbettung der Toten aus Zeitgründen verzichtet wurde. Görings Wohnhaus sei erst 1944 errichtet worden, als das Deutsche Reich den Krieg bereits verlor. Die Wolfschanze in Masuren war während des Zweiten Weltkriegs das wichtigste Führungshauptquartier Adolf Hitlers. Von dort aus leitete Hitler über mehr als 800 Tage den Krieg gegen die Sowjetunion. Rund 1500 junge Menschen polnischer Herkunft aus aller Welt sind zum Polonia-Camp in Warschau zusammengekommen. Zum Auftakt des 4-tägigen Treffens rief Senatspräsidentin Małgorzata Kidawa-Błońska die Teilnehmer dazu auf, ihre Verbindung zu Polen zu stärken und sich aktiv für das Land einzusetzen. Pole zu sein ist etwas Großartiges. Darauf kann man stolz sein, sagte Kidawa-Błońska bei der Eröffnung am Freitag. Das zweite weltweite Treffen der jungen Polonia findet bis zum 26. Juli auf dem Campus der Warschauer Naturwissenschaftlichen Universität statt. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. Zeit für die Presseschau.
Der frühere polnische Botschafter in der Ukraine, Bartosz Cichocki, erklärt im Gespräch mit der polnischen Presseagentur PAP, der personelle Neustart in der Ukraine markiere das Ende der Reformphase und den Beginn einer Phase der Geschlossenheit. Präsident Wolodymyr Zelensky habe die Hoffnung auf eine Waffenruhe aufgegeben und stelle sich darauf ein, dass der Krieg weiter andauern werde. Das bedeutet noch mehr Zerstörung im Land. Zugleich fürchte er einen weiteren harten Winter. Zelensky sei zu dem Schluss gekommen, dass für Teamauftritte kein Platz mehr sei. Es beginne eine äußerst schwierige Zeit, die auch von sozialen Unruhen geprägt sein könne. Jetzt seien Einzelkämpfer gefragt. Mit der Regierungsumbildung wolle Zelensky nach Einschätzung Cichockis auch von dem Popularitätsschub profitieren, den ihm zuletzt Entscheidungen zur Erinnerung an die ukrainische Aufstandsarmee UPA aus dem Zweiten Weltkrieg eingebracht hätten. Nach Umfragen des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie habe die Verschärfung des Streits mit Polen in dieser Frage die Zustimmungswerte des Präsidenten erhöht. Cichocki bezeichnet Zelenskys Vorgehen als Spiel auf dem nationalistischen Klavier. Der Diplomat rechne dennoch nicht mit einer Entspannung der polnisch-ukrainischen Beziehungen. Seiner Einschätzung nach lohne sich heute Polenfeindlichkeit, anders als 2022, als es politisch von Vorteil gewesen sei, sich polenfreundlich zu zeigen. So sei etwa der ukrainische Außenminister Andrii Sibicha, dem Polen sehr viel zu verdanken habe, auch im Zusammenhang mit den Exhumierungen inzwischen zum Gesicht einer antipolnischen Medienkampagne in der Ukraine geworden. Die Erzählung von einem ukrainefeindlichen Polen, die auf anti-ukrainischen Vorfällen beruhe, mit Smartphones aufgenommen und in sozialen Netzwerken verbreitet werde, werde nach Ansicht Cichockis vor allem vom ukrainischen Außenministerium unter Führung Sibichas vorangetrieben. Wer könne sich vorstellen, dass Kollegen einander öffentlich als Wanzen, Schädlinge oder Spalter bezeichnen, fragt der Journalist des Nachrichtenportals Virtualna Polska, Michał Wróblewski, mit Blick auf die Krise der Partei Recht und Gerechtigkeit. In seinem Kommentar zeichnet er das Bild einer Partei, die in erbitterten Flügelkämpfen versinke und deren Einheit längst nur noch Fassade sei. Wróblewski verweist auf ein bislang beispielloses Ausmaß an Aggression innerhalb der Partei. Mitglieder derselben politischen Formation beschimpfen sich öffentlich aufs Schärfste. Sie werfen einander Verrat, Sabotage, Intrigen sowie Zusammenarbeit mit dem politischen Hauptgegner und gezielte Schädigung der eigenen Partei vor. Sie greifen sogar die Familien ihrer Parteikollegen an und denunzieren den Parteichef, schreibt der Journalist des Portals. Seiner Ansicht nach werde der Juli in der polnischen Politik als Monat der Katastrophe der größten Oppositionspartei in Erinnerung bleiben. Seit Wochen tragen Abgeordnete der verfeindeten Lager innerhalb der PiS ihre Konflikte offen aus und überziehen sich öffentlich mit schwersten Vorwürfen, betont der Publizist und zieht das Fazit, dass der PiS-Vorsitzende die Kontrolle über die Lage verloren habe. Die PiS verliere nun gegenüber ihren Konkurrenten am rechten Rand an Boden. Der erhoffte Effekt der Nominierung von Przemysław Czarnek als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten bleibe aus. Falls es überhaupt einen Effekt gäbe, dann den, dass die Partei an den Rand des Zerfalls geraten sei. Der bislang einzig greifbare Erfolg über die von den Medien aufgedeckten Affären der Regierungskoalition werde inzwischen wieder deutlich weniger gesprochen, lesen wir am Schluss auf der Internetseite Virtualna Polska. Und soweit die Presseschau.
Die Presseschau zum Nachlesen sowie weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Sie finden uns außerdem auf Facebook und auf der Plattform X. Schreiben Sie uns gerne, ob Sie uns dort bereits entdeckt haben. deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Seit ihrer Jugend lebt Magdalena Parys in Berlin. Als polnische Schriftstellerin erzählte sie Geschichten über Deutschland mit dem Blick einer Beobachterin von innen und außen. Über Literatur, Identität und das Leben zwischen zwei Kulturen spricht sie mit Kuba Kukla.
Magdalena Parys, Schriftstellerin, guten Tag. Wir sprechen heute kurz über ihr neuestes Buch und insgesamt über die Berliner Trilogie. Floren heißt auf Polnisch das dritte Buch, der dritte Roman. Wie immer spielt da Politik und Geschichte eine große Rolle. Anders können Sie nicht?
Ich glaube, ich kann anders nicht. Wenn man in Berlin lebt, und ich lebe in Berlin seit meinem 13. Lebensjahr und ich bin 84 nach Berlin West, damals Berlin West, gekommen. Das prägt schon ein und das hat mich sehr stark geprägt und das ist in mir geblieben. Das Interessante ist, in Polen ist jetzt der dritte Teil erschienen, der Floren, und in 3 Wochen erscheint in Deutschland der Prinz. Das ist der zweite Teil. Das ist so eine schöne Zeit für mich, weil hier endet diese Trilogie und in Deutschland wird durch einen österreichischen Verlag, dort in dem österreichischen Verlag aus Wien, erscheint der zweite Teil.
In dem Buch oder in der Serie tauchen Menschen auf, die einen Migrationshintergrund, würde man heute sagen, haben. Die sind polnischstämmig oder haben polnische Wurzeln. Prägt das irgendwie ihr Verhalten, ihre Sichtweise?
Ich glaube schon. Ich glaube, dadurch sind sie so, ich würde sagen, sehr flexibel.
Sind Deutsche nicht flexibel?
Nee. Wenn sie flexibel wären, hätten sie nicht diese ganzen Probleme, die sie jetzt in der letzten Zeit haben, in der Welt, die sich so schnell verändert. Die Welt durch die künstliche Intelligenz und nicht nur durch sie verändert sich so schnell, dass sie auch Menschen braucht, die sich schnell anpassen, offen sind und in der Lage sind, sich zu verändern und sich zu öffnen. Das ist nicht unbedingt die Stärke der Deutschen. Sie sind, egal wie schwer es mir jetzt fällt, oft sehr konservativ. Und das hat auch ihre Größe jahrelang ausgemacht, dieses Aufbewahren von den Werten, von dem, was sie erreicht haben. Aber das ist vorbei. Die Welt verändert sich so schnell, dass diese Einstellung genau das hervorbringt, was ihnen die Schwierigkeiten bringt praktisch. Deswegen diese Stagnation auch in Deutschland. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Meine Protagonisten in meinen Büchern stammen fast alle nicht, aber die investigative Journalistin, die Dagmara Bosch, sie ist in Breslau geboren und als junges Mädchen nach Berlin gegangen mit ihrer Mutter. Und der Kommissar Kowalski stammt aus Danzig und ist als, ich glaube, 10-jähriger Junge nach Berlin auch mit seiner Mutter und mit seinem Vater gekommen. Und ja, diese Vergangenheit prägt sie. Das habe ich noch nicht sehr stark ausgebaut, aber das sind auf jeden Fall Menschen, die in Berlin angekommen sind. Sowohl der Kommissar, der macht eine große Karriere als Polizist.
Sie als Journalistin auch.
Ich würde sogar sagen, das sind zwei Menschen, die überhaupt, wenn sie Angst haben, greifen sie die gleich an. Sie sprengen alle Grenzen und man merkt schon, dass sie diese, ach, ich will jetzt nicht sowas sagen, aber schon ein bisschen diese slawische Züge haben, ja. Natürlich gibt es dort auch noch einen Polizeipräsident, der heißt Czapieski und nicht ohne Grund ist sein Name Czapieski. Er entdeckt auch irgendwann mal, dass in seiner Familie es jemand gab, der aus Polen, aus Masuren stammt, aber er selber spricht kein Polnisch mehr. Wissen Sie, wenn man in Berlin lebt, hört man überall immer noch polnische Sprache und vielleicht jetzt vermehrt die ukrainische Sprache. Bloß das sind Migranten, die transparent sind, die nicht auffallen, die sich sehr, sehr schnell integrieren und deswegen sind sie so absolut unsichtbar und werden nicht wirklich wahrgenommen als Gruppierungen. Es war schon immer so, das habe ich auch als junges Mädchen erlebt, wie oft ist es so in den polnischen Familien gewesen, dass man sogar zu Hause Deutsch gesprochen hat, immer mit diesem Argument, man soll schneller sich anpassen, integrieren. Und das können wir nur durch die Sprache. So wurde uns das damals geprägt. Das war bei mir zu Hause nicht so, aber in 90% der Fälle bei meinen polnisch stammenden Freunden schon sehr wohl so. das spiegelt sich natürlich wieder, dass diese Interessen der Minderheiten dort auch nicht entsprechend vertreten sind. Ne? Vor allem, man braucht wirklich nicht sehr lange, um nach Polen zu kommen oder von Polen nach Deutschland. Also das ist jetzt was ganz anderes, als wenn die Polen nach Amerika gehen und dort versuchen, ihr Polnischsein zu bewahren.
Die Distanz unter anderem macht den Unterschied.
Absolut.
Sie waren 12, als ihre Eltern aus Gdańsk nach Berlin umgezogen sind oder eigentlich geflüchtet sind aus der Volksrepublik Polen. Hat Ihnen diese Entscheidung gefallen? Wollten Sie weg? Mit 13 hat man eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Welt. Es ist kein einfacher Moment im Leben.
Absolut nicht einfach. Und zwar, das ist die Zeit, wo man hauptsächlich nur ein Wort benutzt in der Pubertät. Nein. Und das ist tatsächlich so gewesen. Ich war kein einfaches Kind und obwohl es in Polen damals, in Volksrepublik Polen, alles trübe und grau und arm und was weiß ich, kurz nach dem Kriegszustand. Trotzdem war mein Leben in Polen, in Gdańsk und in Szczecin. Ich habe diese Städte geliebt. Hier waren meine Freunde, meine Familie, meine Oma, meine Tante. Ich wollte nicht weg aus meiner Heimat. Ich war die Letzte, die gerne nach Berlin-West gegangen wäre. Aber wie es so oft ist, so eine Entscheidung treffen für dich dann die Eltern. Und du musst mit. Wo sollst du denn sonst hin? Meine Eltern sind ein Jahr früher schon in Berlin gewesen und mir wurde die Ausgabe des Passes
verweigert.
So waren die Methoden damals, um natürlich so eine Ausreise nicht zu ermöglichen. Und man hat sich natürlich gedacht, wenn das Kind so einen Pass nicht bekommt, bleibt die Mutter. Aber meine Mutter ist dadurch, sie ist gefahren und mein Pass, sage ich mal, wurde nicht legal erworben damals. Und ich bin durch die Grenze mit einem Oppositionellen, dessen Namen ich hier nicht nennen will. Ich und mein kleiner Bruder, durch die Grenze sind wir so gefahren, durch die damalige Grenze 84. Und es war wirklich dramatisch. Erstens, ich wollte nicht weg, ich musste. An der Grenze habe ich schon meine ersten Traumata erlebt. Ich wusste überhaupt nicht, dass man ein Kind und ein dreijähriges Kind so behandeln kann und so kontrollieren kann. Das wäre heute undenkbar. Und dann sind wir nach West-Berlin wieder durch eine Grenze und alles, was so schön, so bunt, so reich und so anders war, hat mich mehr erschreckt als begeistert. Ich wollte noch weniger bleiben in so einer Stadt, die nicht meine Stadt war. Aber wie es so im Leben eines Kindes ist, spätestens nach 2 Monaten, wo ich in die deutsche Klasse integriert worden bin, habe ich auf einmal mich wohlgefühlt, weil ich Freunde und Freundinnen gefunden habe. Aber ich muss dazu sagen, der Anfang war so schwer. Ich war an einer fantastischen, tollen Schule in Berlin, der ich sehr, sehr viel verdanke. Und heute bin ich wirklich dankbar meinen Eltern, dass wir nach West-Berlin gegangen sind. Denn dadurch habe ich wirklich meine zweite Heimat gewonnen und mein zweites Ich sozusagen. Aber ich habe etwas dort erlebt. Und zwar meine erste Lehrerin in der Integrationsklasse war eine Polin mit einem deutschen Namen und immer wenn sie mich auf Deutsch etwas gefragt hat, weil man durfte nur Deutsch sprechen, habe ich immer auf Polnisch geantwortet und das war meine Opposition, meine Solidarność-Opposition, ja. Und irgendwann nach 2 Monaten ist meine Mutter zum Elternabend und ich weiß bis heute nicht, ob sich die Lehrerin und meine Mutter das ausgedacht haben, aber sie haben mir gesagt, wenn es so weitergeht, so wie es aussieht, ich muss wahrscheinlich auf eine Sonderschule. Auf eine Sonderschule? Ich war 2 Wochen später schon in der deutschen Klasse. Also manchmal helfen solche Methoden. Also das war schon heftig. Gut, und ich war dann in der deutschen Klasse. Da gab es keine Annas, Patrizias und Jolas und Ivonkas, keine mehr. Dafür gab es Olaf, Julia oder Jessica. Und ich habe nur einen einzigen Unterschied gesehen zwischen den Jugendlichen oder jungen Menschen in Polen und in Deutschland. In Polen hatten sie die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme. Der einzige Unterschied war, die in Berlin sind nicht so oft in die Kirche gegangen und haben vielleicht bessere Klamotten gehabt. Das war der einzige Unterschied. Ansonsten alles Mögliche. Liebe, Dramen, Pubertät, alles das Gleiche. Trotz 2 Systemen.
Dann haben Sie auch an der Humboldt-Universität studiert, Polonistik auf Deutsch.
Ja, und Erziehungswissenschaften und Archäologie.
Und wann wurde Ihnen klar, dass Sie Schriftstellerin werden möchten?
Als ich 10 Jahre alt war, vom Winde verweht gelesen habe.
Noch in Polen?
Ja, noch in Polen. Okay. Als ich das Buch vom Winde verweht von Margaret Mitchell gelesen habe und gedacht habe, mein Gott, es gibt keinen Beruf der Welt, der schwieriger ist als das. Wie kann man sowas erschaffen? Das ist unmöglich. Sowas würde ich gerne mal werden. Aber das wird bestimmt nicht klappen, denn das ist fast nicht menschlich, dass man so schreiben kann. Und dann nochmal, vielleicht mit 11, ich glaube, da hat es angefangen, in mir zu arbeiten, sich so zu entwickeln. Und zwar, die Mutter meines Stiefvaters stammt aus Kiel, aus Schleswig-Holstein. Und sie ist mit einem Zwangsarbeiter 44 aus diesem Terrain, also aus der Stadt, geflohen. Während des Krieges mit einem Zwangsarbeiter, der für ihren Vater gearbeitet hat. Sie haben sich verliebt, sie haben sich geliebt und sie sind bis zum Lebensende zusammengeblieben und sie haben eine Stadt gewählt, die nah genug an Polen ist und natürlich in Deutschland ist. Das war Stettin. Irgendwann mal sind sie aufgewacht und das war nicht mehr deutsch und meine deutsche Oma fand sich auf einmal in der polnischen Stadt wieder. Und meine Oma hatte eine Zwillingsschwester und ich wohnte damals, als ich 11 war, in der ehemaligen deutschen Wohnung in Stettin bei meiner Oma und bei meinem Opa. Das Telefon hat geklingelt, ich habe den Hörer genommen und ich höre eine deutsche Stimme mit dem gleichen Akzent, mit dem auch meine polnische Oma polnisch spricht. Und diese Stimme ist heiter, glücklich und deutsch. Und ich, natürlich großgezogen in Volksrepublik Polen, wo man praktisch von morgens bis abends nichts anderes, gerade in Stettin, gehört hat als Faschisten und was weiß ich und Schwaben und alles, was schlimm war, war deutsch. Und da höre ich eine glückliche Stimme, die aus Deutschland anruft. Und auf einmal diese ganzen Serien, Vier Panzer und der Hund oder Dzieciństwo w Pasiakach, die Kindheit in gestreiften Pyjama und so, alles, was ich bis dahin gelesen habe, womit ich mich beschäftigt habe, und ich habe mich sehr schnell angefangen, mit dem Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen. Das war mein Thema, seitdem ich überhaupt denken kann. Fragen Sie mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Und da ruft jemand an und es ist keine fiktive Realität, die mir im Fernsehen gezeigt wird oder durch eine Serie oder durch ein Buch oder durch Propaganda, sondern die Deutschen gibt es wirklich. Es geht ihnen gut, sie sind glücklich. Und ich frage mich als 11-jähriges Mädchen, wie ist es überhaupt möglich? Sie haben fast ganz Europa vernichtet und sie leben, sie gedeihen, sie sind reich und sie haben alles. Und ich lebe hier in Stettin, im grauen Kommunismus oder Sozialismus, gibt den Hörer weiter und wahrscheinlich sagt die Tante, sie war doch eine Tante, dass demnächst wieder ein Päckchen kommt mit der tollen, teuren Ware aus Schleswig-Holstein in das arme Land Polen, was vor kurz, also was vor, für mich damals aus meiner Perspektive vor 100 Jahren, ja, durch die Deutschen angegriffen worden ist und zerstört worden ist. Und das war praktisch so ein Game Changer in meinem Leben, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie ist es, wie funktioniert das? Und erst mit 35 Jahren oder mit 30 Jahren habe ich mich getraut, darüber ein Buch zu schreiben.
Sie schreiben ja auf Polnisch, aber auch auf Deutsch. Wann entscheiden Sie sich für welche Sprache? Wie funktioniert das?
Ich schreibe von Anfang an meine Bücher nur auf Polnisch. Und zwar, der Grund dafür ist, als ich mein Buch angefangen habe zu schreiben, waren meine Protagonisten sehr stark an meine Lehrer aus meiner damaligen Schule orientiert. Und da damals die Schule schon meinen Sohn besucht hat, dachte ich mir, wenn ich schon ein Buch schreibe, wo ich überhaupt damals noch gar nicht daran gedacht habe, dass aus dieser einen Erzählung ein Buch entstehen könnte. Es war nur eine Erzählung. Ich habe einfach angefangen, eine Erzählung zu schreiben über einen gewissen Jürgen. Und ich dachte mir, ach, es ist bequemer, einfacher und problematischer, falls irgendetwas daraus sein sollte, so intuitiv, das auf Polnisch zu schreiben, denn eigentlich mochte ich diesen Lehrer, aber der ist ja stark an ihn angelehnt. Also habe ich das auf Polnisch angefangen zu schreiben und dann dachte ich, okay, so wie der Jürgen das erzählt ist, nee, so, ich erzähle das nochmal aus der Perspektive von Klaus, der wieder auch an einen Lehrer aus meiner damaligen Schule angelehnt war. Und dann, ach nee, das kann ja nicht alles sein. Jetzt erzähle ich diese Geschichte aus der Perspektive von Victoria. Und so ist so eine Schubladengeschichte entstanden in Form von Tunnel, was mich viele Jahre beschäftigt hat. Ich habe dieses Buch 6 Jahre fast geschrieben. Es sind zum Schluss 2000 Seiten gewesen. Und erst dann, als sofort sich dafür ein Verleger in Polen gefunden hat, mussten wir das bis 500 Seiten kürzen. Und um kurz zu sagen, dann erscheint dieses Buch auf Polnisch, ist ein großer Erfolg. Niemand erwartet, dass sowas passiert. Und was passiert in einem Leben eines Schriftstellers, wenn er erfolgreich sein erstes Buch in Polen verlegt? Natürlich melden sich sofort weitere Verlage, die dir etwas vorschlagen und sagen, komm, schreib für uns, nein, schreib für uns und so weiter. Was macht so ein Schriftsteller? Natürlich, er schreibt dann auf Polnisch ein weiteres Buch. Und so ist es so ein Domino entstanden. Und ich habe immer wieder und immer wieder auf Polnisch geschrieben, wobei es immer schwieriger wurde und von Anfang an eigentlich sehr schwierig war. Denn alle Quellen, die ich zur Verfügung hatte, waren auf Deutsch. Denn was schreibe ich denn? Ich beschreibe Deutschland, ich beschreibe Berlin. Trampolin von dem alles ausgeht und in die Welt springt, ist ja Berlin. Geschichten, die ich erzähle, sind deutsche Geschichten, durch und durch, ja. Das ist die deutsche Geschichte. Alles, was mich fasziniert und was ich kenne und was ich gelernt habe und wo ich Ahnung habe, ist Deutschland. Das habe ich schon in Polen Schulen besucht oder studiert, ja, ein paar Klassen. Alles, was ich gelernt habe, meine ganze Weltanschauung stammt aus, weil das ist schon ein Unterschied, aus Berlin, ja. Und nicht aus Deutschland, aus Berlin. Und deswegen entstehen meine Dialoge oft erstmal auf Deutsch. Sie Berlinern oder was auch immer, meine Protagonisten. Und dann muss ich das ins Polnische übersetzen. Also es ist schon heftig. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich demnächst ein Buch auf Deutsch schreiben kann. Endlich für einen deutschen großen Verlag, der sich traut, dass eine Polin für sie gleich auf Deutsch schreibt, dass das eine Frau macht. Denn glauben Sie, das ist gar nicht so einfach. Wissen Sie, was man mir vorgeschlagen hat? Ich werde, weil ich lieb bin, den Namen des großen deutschen Verlages nicht nennen. Aber man hat mir vorgeschlagen, wollen wir Ihr Buch, den Magier, nicht als Marcel Paris veröffentlichen? Können Sie sich Nein. das vorstellen? Ja, so machen wir das. Und ich nenne den Verlag nicht. Und das ist vor 10 Jahren gewesen. Gar nicht so lange Zeit, oder? Ich habe Nein gesagt.
In einem modernen, fortschrittlichen Land.
In einem sehr, sehr großen Verlag. Und warum ist das zweite Buch nicht erschienen? Weil man gedacht hat, dass ich in diese Strukturen von Prinzen durchdrungen bin. Und deswegen findet sich bis heute in Deutschland kein Verlag, der sich traut, keine Ahnung, als ob eine Polin den Deutschen die Geschichte nicht erzählen könnte. Und vielleicht, mein Gott, sie kennt unsere eigene Geschichte besser als wir selber. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Auf jeden Fall, ich werde in einem... Und mit einem Wiener Verlag verlegt und nicht mit einem deutschen. Aber das ändert sich jetzt, weil ich schreibe ja bald ein Buch für Sorkamp, der sich jetzt was traut und mir was zutraut. Aber gut, ich musste erfolgreich verlegt werden in Frankreich, in Polen, in Italien und erst dann alle Wege führen nicht nach Rom, sondern in diesem Fall nach Berlin. Aber es hat, ja, inzwischen 15, 16, 17 Jahre gedauert.
Das war das Gespräch von Kuba Kukla mit der Schriftstellerin Magdalena Paris. Und das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Urlaubsgrüße. Wir freuen uns über jede Nachricht von Ihnen und besonders darüber, dass einige von Ihnen ihre Ferien in Polen verbringen. Danke fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.